Was mir auch öfter gesagt wird, ist, dass ich anfangen sollte zu checken, dass meine Hörer und Hörerinnen nicht immer wissen, wer mir gegenüber sitzt. Mir schreiben oft Leute und sagen, hey, Modi, ich habe 15 Minuten lang nicht checkt, um was überhaupt geht. Dass da eine Journalistin war zum Beispiel. Und ich denke mir jetzt in der True Kind-Folge, die wir vorab aufgenommen haben, die nächste Woche erscheint, liebe Leute, habe ich, glaube ich, nicht gesagt, dass du guilty bist, der mir gegenüber sitzt. Und ich habe sehr lange auch nicht gesagt, um wen es eigentlich geht. Ist halt passiert. Guilty. Servus.
Servus.
Du hast einen langen Arbeitstag hinter dir,
yes.
Dann hast du ein bisschen auf die Kinder aufpasst, dann bist hergefahren, hast eine halbe Stunde von mir eine Geschichte angehört, die du eh schon kannt hast und jetzt nehmen wir unsere Folge auf. Wie geht's dir?
Mir geht's gut.
Bist du entspannt?
Ja, struggle aber glücklich, sage ich immer.
Du trinkst Wasser, ich habe dir das vorher schon gesagt, ich habe es aufgeschrieben, das steht hier im Eck. Du bist, also ich kenne dich seit 2013, da habe ich dich zum ersten Mal interviewt nämlich. Mhm. Das war aber das erste und nicht das letzte Mal. Der einzige Unterschied, habe ich das Gefühl, zwischen uns beiden ist, dass du seit 2013 immer fichiger geworden bist. Ich habe mir auch das YouTube-Video nochmal angeschaut, weil 2013 war das noch ein Videoformat, mit bei Punchlines bist, das ich mit meinem Kumpel Jasko, liebe Grüße, betrieben habe. Während ich einfach altere, bist du eigentlich immer jung. Und das Einzige, was ich jetzt checkt habe, ist, du trinkst Wasser. Ich habe vorher noch einen Red Bull gesoffen. Vielleicht liegt es auch daran, das weiß ich jetzt nicht. Du hältst dich aber ziemlich gut. Scheinbar, ich meine, du bist körperlich viel aktiv. Ich glaube, beruflich bist du auch körperlich tätig. Das wird sicher auch gesund sein. Und
ja,
sportlich bist du ja auch.
Beruflichen hält sich Körper und Geist so gute Waage. Ist eine coole Work-Life-Balance bei dem, was ich jetzt mache. Also ist gar nicht so. Ich war ja früher immer am Dach. Das war sehr anstrengend mit Abseilen da, Abseilen dort. Ne? Aber mein Job ist mittlerweile so smooth. Ich kann mir die Zeiten auch teilweise selber einteilen, dass ich sehr gut zum Trainieren komme. Ich habe Energie für alles. Zeit, um sich auf mich zu konzentrieren, dank meiner Frau, die mir den Rücken frei haltet. Also ich kann mich nicht beklagen. Ja. Ich lebe gesund, sagen wir es so.
Du bist Rapper und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, damit am Notiz steht, eigentlich Sänger, muss man mittlerweile sagen, den ich eben schon lange kenne. Ich habe dich zum ersten Mal interviewt. 2013, über die Jahre habe ich nicht nur öfter Gespräche mit dir für irgendwelche Formate, die ich gemacht habe, geführt, sondern auch ein teilweise Signing-Interesse schon gezeigt. Da wollte ich dich gerne, also damit alle checken, Signing-Interesse ist, ich wollte mit dir über einen Vertrag bei einem Musiklabel schon einmal sprechen. Da warst du noch Teil der Droogie Boys, was scheinbar zwischen 2006 und 2019 war, wenn ich das zumindest richtig recherchiert habe, aber das müsste so stimmen. Währenddessen hast du aber auch schon mal ein Soloalbum rausgebracht,
mhm,
und das war 2016.
Mhm.
Zuletzt war aber vor mittlerweile 2 Jahren, das fand ich auch, wie schnell die Zeit eigentlich vergeht, dass Schmetterling rausgekommen ist und dein, ja, erstes Gesangsalbum. Die Geschichte und die Steps werden wir noch durchgehen, werden wir noch Schritt für Schritt besprechen. Ich habe prinzipiell ein bisschen über deine Sportlerkarriere auch in der anderen Folge, die nächste Woche erscheint, schon gesprochen, dass du ein bisschen was mit Fußball auch am Hut hattest. Aber ein bisschen mehr, wo ich das schon wusste, war das eigentlich bei deiner Musikkarriere. Dass da Rapid auch eigentlich früh schon ein Thema war. Es müsste ein Song gewesen sein, Grün-Weiße Krieger, die, was dir halt den Durchbruch verschafft hat, oder euch damals noch als Droogie Boys. Ist das so richtig? Würdest du das auch so sagen?
Was bedeutet das Durchbruch?
Ja, das, ich meine, heutzutage würde man sagen, irgendwas geht ein bisschen viral. Was auch immer viral bedeutet, aber das ein bisschen die Runde macht, sagen wir so.
Das hat sich
so, ja,
gut verbreitet, das ist so der Beginn vom Hype, sagen wir mal so, diese Hype-Zeit, nenne ich das immer.
Da hat Rapid oder die Nähe zu Rapid schon ein bisschen geholfen, oder? War ja schon eine gute Fanbase. War ja auch ehrlich von euch, war ja jetzt nicht so...
Ja, also, natürlich war es ehrlich und so war das damals, ne? Und wir sind genau aus der Ecke gekommen und wir haben das gemacht und natürlich weiß man, Rapid hat viele Fans und so. Hat das ziemlich viel Gehör gefunden, ne?
Mhm.
Und sowas verbreitet sich dann auch ziemlich schnell. Ne?
Hat er aber auch ein bisschen Hürden mit sich gebracht. Also ich glaube, dass immer, wenn wir miteinander gesprochen
ist
haben,
gut, ja,
habt zwar immer Thema, dass ich, wenn einmal habt ihr irgendwie eine Tour geplant gehabt, glaube ich, und alle Shows, die außerhalb von Wien waren, wurden gecancelt, weil nichts davon erlaubt wurde. Ja. Wegen eurer Fanbase, wegen der Rapid-Nähe, weil da halt auch gesagt worden ist, da kommen zu viele Hooligans, die schlagen alles kaputt.
Auch politisch, alles, was bei einem Hochrisikospiel, beim Hochsicherheitsspiel passiert, wurde einfach auf uns umgemünzt. Ne?
Es gibt ja schon noch Sachen. Ich finde, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, deswegen versuche ich es taktvoll zu anzusprechen. Aber ihr habt ja viele Fans, viele Leute, die auf eure Konzerte gekommen sind. Ich weiß es, weil ich war auch dort, bin da mitten in der Reihe gestanden, schon bei einem eurer Konzerte. Da sind schon auch Leute da, die vielleicht Dinge vertreten oder grölen oder sagen, die nicht unbedingt etwas sind, was du auf deinem Konzert sehen willst oder die nicht unbedingt sind etwas, womit du dich identifizierst.
Ja, natürlich, umso größer die Masse wird, was umso weniger kann ich jetzt garantieren und sagen, die sind alle leibern.
Mhm.
So, das ist anders, als es jetzt ist, ne? Jetzt hat das alles einen anderen Flair bekommen.
Wie meinst du, was ist jetzt anders?
Persönlicher, intensiver, näher zu den Leuten bin ich.
Mhm.
Ganz anders. Mit dem Singen ist das anders. Also wenn man jetzt Singen zu meinen Sachen sagen will, bei dem, was ich da jetzt mache, mich zu öffnen, auf der Bühne, das ist auch nochmal was ganz was anderes, als einfach nur, ich kick meinen Text.
Glaube ich, bei deiner Musik jetzt wäre es auch komisch, wenn Leute auf einmal irgendwas zum Krölen anfangen und dann irgendwelche Parolen von sich geben, die vielleicht fehl am Platz sind, weil das würde auch zur Musik nicht und zur Stimmung nicht passen. Das andere ist ja, ich war auf deinem Konzert auch ziemlich betrunken, ich habe mich mit den Jungs vorher getroffen, wenn man ein paar Bierchen reinkommt, dann sind wir dort. Ich würde solche Sachen nicht von mir geben, was ich da gehört habe, waren teilweise Dinge, wo ich mir gedacht habe, was macht das da, aber ich bin doch auch da, will Spaß haben, hör auf so einen Scheiß zu schreien. Aber ich denke mir dann auch, was kannst jetzt du dafür, wenn da jetzt 5 Leute sind von 1000 Leuten, die halt irgendeinen Blödsinn rufen und eine Welle da?
Naja, das ist auch der Punkt, gell? Du kannst ja wohl was dafür.
Schon?
Ja.
Inwiefern?
Es ist schon so, wie du im Wald reinrufst, ne? Also es wäre vollkommen falsch, was er zu sagen. Was hat der, oder mich zu mokieren, irgendwas, wenn einer Eskapaden liefert oder so, ne? Weil das ist ja auch in unserer Musik immer gewesen. Ne?
Mhm.
Das kannst du nicht so alles so beschreiben, weißt du? Und dann kommt wer und führt sich so auf und du verurteilst ihn. Du sagst, ja, der ist aber, nein, die waren ja alle leibern, aber das war nicht okay, weißt du?
Mhm.
Das passiert halt dann, weißt du? Aber das liegt an dir selber, weißt du? An den Signalen, die du aussendest, ne? Kommt, schaut mich an, was der, und kommen es alle Hooligan schauen, was der, weil das ist urinteressant, was der, hast die schon gesehen. Ah, komm, oder was halt ich oft beobachtet habe. Auch so normale Leute, was der, die eigentlich eher einen Stock im Arsch haben, was der. Aber wenn Zoogie Boys Konzert ist, da führen wir uns auf, da gehen wir hin und haben auf die Kacke, was der, wo ich mir auch denke, Alter, entspann dich mal, Alter, entspann dich. Ich denke nicht so, Arschloch, ich denke mir also, mal, entspann dich, Alter.
Aber das klingt ja jetzt reflektierter, als ich es gedacht hätte. Oder auch ein bisschen, du gehst, ja, ich würde sagen reflektiert, weil du sagst schon selber, so wie man in den Wald ruft. Das heißt, du sagst schon, hey, wir haben das schon auch provoziert. Weil ich hätte das jetzt erstmal nicht so gesehen. Ich immer, weißt du, auch aus meiner Major-Musikzeit, habe mir immer gedacht, hey, das eine ist, wir bauen ein Image auf, das sollte womöglich auf Wahrheit beruhen, soweit es geht. Was dann die Leute daraus machen, ist ja jetzt nicht mein Schmäh, weil im Endeffekt, wenn es funktioniert, ist doch cool. Jetzt sagst du aber, und das finde ich aber spannend und cool, hey, wir haben ja auch so in den Wald gerufen und so hat es wieder rausgehalten. Denkst du da heute ein bisschen, ich würde es anders machen? Oder denkst du, na, war halt Teil der Zeit?
Heute ist es einfach so, ich habe mir über das alles schon Gedanken gemacht. Der Anspruch an mich selber hat sich einfach verändert. Ob man das jetzt gewachsen nennen will, weißt du, oder der andere nennt das geschrumpft, weil es schwächer geworden ist, weißt du, der Anspruch an mich selber hat sich einfach verändert. Und ich weiß ja von mir selber, wenn ich früher geschrieben habe, meine Texte, wollte ich provozieren. Ich wollte das, ne? Mhm. Ich wollte absichtlich, ich weiß, das war immer in meinem Kopf, umso provokativer, weißt du, umso plakativer, weißt du, umso besser.
Mhm.
Weißt du, und dann gibt es halt auch einige Sachen, die ich als Zoogie Boy nicht machen habe können. Mit dem connecten oder den connecten, weil der ist von der Ecke und du kannst das jetzt nicht so machen, weil wir sind so. Das ist eigentlich das Krasse, was ich mir, wo man sich denkt, ich bin frei und boah, 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 ich mache, was ich will. Aber in Wahrheit bin ich jetzt frei und mache, was ich will. Aber damals war es dann so, du fährst diesen Film und das war auch das, was ich am Anfang gesagt habe, ich könnte diesen Film die ganze Zeit weiterfahren. Ich hätte dort sitzen bleiben können, weißt du, wir haben schon unser Label, weißt du, ich release, was ich will, ich drehe Video, was ich will, weißt du, egal, es gibt eh alles. Aber an einem Punkt, weißt du, alles liegen zu lassen, weißt du, und zu sagen, okay, ich brauche das nicht, das heißt nicht, dass ich das nicht respektiere oder dass das nicht ich bin, weißt du, aber ich weiß, weißt du, was ich einmal erschaffen habe, kann ich wieder erschaffen.
Mhm.
weil ich ein kreativer Mensch bin. Ich kann mich umdrehen und kann wieder dieses weiße Blatt füllen. Das ist ja auch meine Aufgabe, was du nach 1, 2, 3, 4, 5 Jugie Boys Alben, nach einem Rap-Solo-Album, nach einer EP mit meinem Schwager zusammen, nach einem Gesang-Solo-Album. Ich kenne das weiße Blatt. Ich kenne das. Ich fress das weiße Blatt. Das immer dann wieder beim sich selber erfinden. Aber zuerst mal musst du dich selber entdecken. Dazu musst du die Frage stellen, was habe ich vorher gemacht? Was habe ich rausgeschickt? Was habe ich bekommen? Ich kenne ja meine Erfahrungen. Und was ist noch in mir? Was kann ich ihm noch geben? Was kann ich ihm noch rausholen? Und für mich ganz wichtig, im Älterwerden, ich bin jetzt 42, ich renne nicht herum und will provozieren oder so. Obwohl ich weiß, dass meine Tochter das mit 14, 15 Grad urcool finden wird, wenn ich noch der Rapper wäre von früher und so auf die Kacke haue oder so. Aber mir ist wichtig, was sie dann als 20-Jährige auch über mich denkt. Das ist ein ganz anderer Ansatz für mich selber. Das ist dieser Anspruch, der wächst einfach.
War das der Grund, warum du gesagt hast, dich jetzt auch 2022, 2023, als du das neue Projekt losgestartet hast, und auch den, was ich jetzt eben Sänger genannt habe, das Gesangs-Schmetterling-Album, was zum Schmetterling-Album geführt hat, war das der Grund, dass du dich in der Situation nimmer wohlgefühlt hast, gesagt hast, hey, das ist jetzt nimmer das, was ich in den Wald reinrufen will, das ist auch nicht das, was ich vielleicht meinen Kindern einmal zeigen will, wenn sie erwachsen sind von mir?
Vielleicht so ein Impuls, das bedeutet aber echt nicht, dass ich mich für das geniere, Das war vorher so, Und ich kann nur sagen, ich war jung, Ich habe das so gemacht. Ich komme vom Gefängnis, ich rap dann, das hat sich dann genauso angehört, Aber mit mir hat sich ja auch keiner musikalisch beschäftigt, oder so, oder mich gefördert oder mir irgendwas zeigt, Im Gegenteil, die Leute haben noch von meiner Schreiberei profitiert, Also da war niemand, der mich irgendwie irgendwo gepusht hat, Im Rap nicht, im Gesang nicht, Nur ich habe jetzt mein Team, Ich habe den Donny und ich habe den Eschref immer mit mir. Der musikalisch jetzt nicht einen großen Unterschied macht. Oder sagen wir so, das sind zwei von vier Leuten, die überhaupt in meine Musik reinreden können. Ich bin so festgefahren. Aber diese Leute, die brauche ich, weil ich weiß, wie die ticken. Und ich weiß, wenn die reagieren auf die Sachen, auch wenn sie das jetzt nicht aussprechen dann oder so, ich weiß, wie die das meinen. Und dieses Feedback, das ist alles für mich. Das bedeutet mir auch alles. Daran, mit dem arbeite ich. Da geht es jetzt dann gar nicht so drum, ich finde das urleibernd, weil man kann sich schnell die Sachen stark reden oder so. Aber man kann sich wirklich nimm mal an, du brauchst 3 Wochen für einen Song und du blutest dabei und alles und es war so viel Arbeit. Aber du weißt, dass es scheiße ist. Und ich kenne urviele Leute, der kommt. Das wird jetzt released und ich bin schon an so einem Punkt, ich habe so viele Songs gemacht, wo ich dann einfach sage, nein. Ich merke schon nach dem ersten Part, nein, das vibe nicht, das muss weg, Und so habe ich gemerkt, dass ich musikalisch mich einfach wohlfühle, mich öffnen kann und meine Aufgabe ist es als Künstler, die Emotion zu transportieren. Es ist egal, ob du Schauspieler bist oder Musiker, ich will meine Emotion transportieren und durch diese melodischen Sachen habe ich einfach gemerkt, okay, das spürt sich viel mehr, viel besser ist egal, das soll jeder selber entscheiden. Aber so komme ich direkter zu den Leuten. Und das merkst du dann auch am Konzert. Das ist das, was ich meine, dieser Unterschied von damals Konzert zu jetzt Konzert. Ich bin wirklich persönlich, so berührt auch. Obwohl das jetzt nicht so ein Ausnahmezustand, ein Orga ist, so wie früher. Und ich habe auch selbes Lokal, weiß, wie es früher war, weiß, wie es jetzt ist oder so. Aber diese Gespräche, die ich nach einem Konzert führe, sind ganz andere. Komplett andere. Du erreichst die Leute auf einem ganz anderen Level. Und das finde ich schön.
Hat mehr Tiefgang, oder? Auch.
Es geht direkt ans Herz. Das ist eine Sache, einen gefährlichen Song zu machen, wo du daheim gesessen bist und provozieren wolltest. Oder ob du ehrlich was schreibst und dich danach fragst, bedeutet das überhaupt was?
Ich denke mir halt, dass die Musik von früher, ich sag Musik von früher, aber diese Musik, die du vielleicht geschrieben hast, wo man halt ein bisschen aggressiver ist oder was auch immer, kann ja auch mich trotzdem berühren, weil es mich an eine Zeit erinnert, wo ich halt gerade 2010 jünger war und irgendwie nur Blödsinn im Kopf gehabt habe und das halt gehört habe nebenbei. Oder eben mit meinen Burschen noch vor, es ist ja gar nicht so lange her, 6, 7 Jahren, ist schon ein bisschen etwas her jetzt, aber bei euch am Konzert war und wir uns halt vorher angesoffen haben oder was weiß ich, solche Geschichten. Ich glaube, man muss es auch nicht unbedingt vergleichen, wenn du dich halt weiterentwickelst, aber es berührt einen halt anders. Die Musik, die du jetzt gemacht hast, im letzten Album, die hat einen halt anders berührt. Gerade wenn du diese Vielseitigkeit zeigst, ich weiß nicht, bei meinem früher vor allem war lange mein Lieblingsrapper Eminem, hat das ja auch gegolten. Also den habe ich ja, gerade weil er so orga-aggressive Musik gemacht hat oder auch lustige Musik gemacht hat, war dann, dass wenn er dann ernste Musik gemacht hat, die habe ich dann auch anders ernst nehmen können und die hat mich auch anders berührt und diese Geschichten. Was du zu deinem Team gesagt hast, wenn du sagst, 4 Leute, 2 hast du genannt. Donny Balkan war ja auch schon mal hier. Eschref würde ich mich freuen, natürlich auch, wenn er mal kommt. Kenne ich ja auch schon lange, habe ich auch schon oft interviewt. Donny Balkan, mit ihm habe ich auch viel über dich gesprochen. Ich denke mir, unser erstes Interview, wo wir zwei uns kennengelernt haben, das war in Floridsdorf 2013, wenn YouTube noch das richtige Datum da unten stehen hat. Und da ging es eigentlich, ich habe dich interviewt, du hast noch deine Tochter im Schoß gehabt, ich weiß auch, dass deine Frau auch mit war, sie ist jetzt zur Familie gekommen und du hast doch gesagt, hey, jetzt fange ich halt ein bisschen an. Und das war halt dann so ein bisschen der Start vielleicht von dir als Familienvater auch und in die Richtung halt, dass ich ein bisschen halt schaue, dass ich ein bisschen ins Grüne ziehe und ein bisschen eine ruhige Umgebung habe und halt nicht mehr jetzt nur am Zirka bin, jetzt in meinen Worten. Da ging es aber um die Kollabo oder Kollaboration Hand aufs Herz von Schwaber Ortag damals. Das waren 16 Rapper, die alle miteinander gearbeitet haben. Ich habe niemanden kannt, ich habe mich Nüsse auskannt, ich war einfach nur ein Rap-Fan, aber bin durch PMC, Schwaber Ortag, also durch die Leute, die ich auf irgendeinem Flair-Konzert, glaube ich, getroffen habe, bin ich halt da irgendwie mit Punchlines bis mit meinem Format reingerutscht und habe 16 Leute auf einmal kennengelernt, unter anderem dich. Wir haben von einer Szene gesprochen, von Wien und dieser Song hat ja auch gut funktioniert für damalige Verhältnisse. Jetzt sagst du, es sind irgendwie 2 Leute erst erwähnt, die ich kenne, von 4 Leuten, die es irgendwie ernst nimmst oder die dir wichtig sind für deine Musik, die dir vielleicht auch eher noch sagen können, was scheiße ist oder von denen du die Erwartungshaltung hast, dass sie sagen würden. Die Szene, gibt's sowas? Ich frage mich manchmal, ob ich auch zu alt bin, um es zu checken, weil es gibt ja auch voll die New Wave wahrscheinlich, gibt's viel jüngere Menschen, Rapper und Rapperinnen, die vielleicht auch irgendwann in diesen Podcast kommen. Aber so ein, ich habe dann, wenn ich jetzt drüber nachdenke, und auch unsere Interviews reflektiert, ich so ein bisschen durchgeklickt. Eine Szene hat es für mich nie wirklich gegeben. Es war immer nur so ein, okay, jetzt machen wir eine Szene. Aber irgendwie haben sich immer alle Köpfe zerstritten und ein Zusammenhalt hat es irgendwie in Österreich oder Wien in der Urban Music, sage ich mal, nicht wirklich gegeben, oder?
Ja, ich glaube, der Schwaber macht das heute noch, weißt du, dass er urviel Leute bei jedem Album auf einen Track holt oder so. Aus was für einem Grund er das auch immer macht. Ist sein Problem. Und sowas war das damals auch. Weißt du, einfach alle kommt, die ich kenne, die rufe ich an, die haue ich auf den Track. Weißt du, und so war das auch. Ne? Ich habe viele Leute auch erst mit dem Projekt kennengelernt. Ne? Gerade die Jungen und so. Ne? Und mit den meisten, bis auf den Eschriff, weißt du, so, und mit ein paar Leuten von den Eastblockern habe ich gar keinen Kontakt. Weißt du, also so. Szene, dazu müsste es Leute geben, die Junge aufgreifen und ihnen was zeigen und weitergeben oder so. Ne? Bei uns versucht jeder nur seinen eigenen Kuchen zu backen. Und
ja, aber liegt es daran vielleicht, dass es in Österreich einfach schwierig ist, dass eben keiner, dass man so viel mit sich selber beschäftigt sein muss, weil es einfach bei uns schwierig ist, irgendwas zu reißen, dass man gar nicht die Chance hat, andere zu pushen?
Es liegt eher daran, dass wir keine älteren Hip-Hopper haben, weißt du, so, die auch was weitergeben könnten, weißt du, und wie gesagt, die könnten, weißt du, die backen ihren eigenen Kuchen, ne?
Also ich bin der Meinung, dass es vereinzelte Beispiele gibt, vereinzelte Beispiele von Leuten, die erfolgreich sind, aber die sind sehr vereinzelt, weil bei uns, egal wie gut jemand ist und egal wie lange er bei uns halt auch am Start ist und sich bemüht und kämpft, unsere Landschaft, unsere Musiklandschaft, allen voran unsere Radiolandschaft, ist halt so schwierig. Also ich reg mich oft auf und weiß auch, dass ich es mir damit vielleicht irgendwann einmal verscherzen würde mit Radiosendern, weil, keine Ahnung, wenn ich mal einen Künstler managen würde, dann würde ich ja nicht wollen, dass die mich hassen. Aber ich denke mir, eigentlich braucht es eine Quote, wo man österreichische Musik spielt. Und zwar will ich die jede Stunde haben, nicht am Tag, wo man es in der Nacht spielt. Das habe ich schon mal gesagt, wo ich mit einem Musiker gesprochen habe. ich, seitdem ich in der Musikbranche gearbeitet habe, hat sich's für mich gefühlt nicht geändert, dass wir unsere eigenen Artists nicht pushen. Und es hat mir, ich habe früher mehr Leute gekannt, jetzt kenne ich weniger in der Branche, aber niemand kann mir erklären, außer halt, dass es ein bisschen ein veraltetes Apparat ist an Menschen, die da sitzen und das.
Wenn wir vom Radio reden, musste, wir haben ja auch keinen coolen Radiosender.
Ja, aber dann, ich meine, die könnten ja cool sein.
Das ist gar nicht so, was der, also für mich jetzt so, jetzt stelle ich mir vor, ich bin der junge Guilty, ein junger Hip-Hopper oder so, da würde es jetzt keinen Radiosender geben, was der, wo ich sage, da muss ich unbedingt, muss ich dorthin.
Ja, aber
also schau mal nach Amerika, weißt du?
Ja,
das suchst du den Hip-Hop-Sender aus, weißt du? Das ist ja.
Ich meine, Amerika ist ja auch groß und man kann jetzt Österreich natürlich mit, weißt du, wie viele Einwohner wir haben und Einwohnerinnen, das kann man halt nicht vergleichen. Aber ich denke mir halt, dass man bei uns zumindest schauen müsste, dass man, ich weiß aus der Zeit in der Musikbranche, es gibt krasse Talente. Ich habe mit so vielen krassen Talenten gesprochen. Es gibt wirklich viele gute Musiker, Musikerinnen, ob es Gesang ist, ob es Hip-Hop ist, was auch immer ist. Von mir aus könnte man sagen, okay, wir wollen eine eigene österreichische Identität haben. Von mir aus könnte man sagen, das höre ich manchmal aus von Freunden und Freundinnen von mir, wenn ich ihnen neue Musik zeige, warum hört sich das so deutsch-deutsch an? Ich finde es trotzdem cool. Das ist, ich meine, es ist eine Sprache, ist ja wurscht, in welcher Aussprache, aber ist von mir aus in Ordnung, dass man sagt, das müsste österreichisch sein. Aber ich denke mir, wir haben ja nicht einmal irgendwo eine Plattform, irgendwo einen Raum, der ernst zu nehmen ist, wo man diesen Leuten einen Spotlight geben würde. Und selbst im Major-Label, wo ich gearbeitet habe, haben wir gekämpft, um irgendwie diese Plätze zu verschaffen. Weißt du, was ich meine? Und dann denke ich mir, wie soll da eine Szene entstehen, geschweige denn, wie sollen denn die Älteren die Jüngeren unterstützen,
naja,
wenn jeder eigentlich um sein eigenes Brot kämpft?
Das, ich glaube, ein Grundproblem ist eben diese deutsche Abkupferung. Das ist ein Problem, ne? Weil du kriegst dadurch den Eindruck, weißt du, dass es nur mehr dieses Deutschgebrabbel gibt oder so. Ne?
Ja.
Weißt du, was ich meine? Wenn jetzt unsere Leute auch noch anfangen, deutsch zu klingen, weißt du,
mhm,
dann ist ja das der Anfang vom Ende.
Ja, aber ich denke mir, es ist ja wurscht, wie es klingt. Wir haben ja trotzdem nicht im Radio gespielt.
Und der Wiener Kultur und so ist das eigentlich, weil ich finde überhaupt Wien, weißt du, wenn du irgendwem, wenn man irgendwer erklärt, er kann nicht kreativ sein in Wien, weißt du, Alter, dann ist irgendwas falsch gelaufen.
Weißt du? Mhm.
Das ist alles um uns herum. Weißt du? Nur, das muss ich halt auch nehmen und stolz sein auch drauf, irgendwann mal in meinem Leben. Weißt du? Und so, ich weiß eh, Raff, egal wer, weißt du, alle sind abgewandert, weißt du, für einen Erfolg. Weißt du?
Mhm.
Wir kennen eh die Storys. Weißt du?
Ja.
Und das sind halt, vorher haben wir von einem anderen Erfolgreichen geredet, von einem Weltstar, weißt du. Raff ist von mir aus auch ein Europastar, weißt du, nennen wir es mal so, ne? Hat aber auch seinen Erfolg drüben, ne?
Mhm.
Na, was suggerierst du einem jungen Menschen, weißt du, der hier sitzt und Musik macht, weißt du?
Mhm.
Hey, du musst nach Deutschland gehen, weißt du, weil sonst wird das nichts. Und in Deutschland kannst du aber nicht klingen wie ein Wiener. So. Und somit sterben wir aus.
Ja, aber ich glaube, dass selbst wenn es jetzt hier eben, also egal wie du hier klingst, weil ich mag auch, ich kenne so Popsänger, die mag ich halt sehr gerne, auch wenn es sehr deutsch-deutsch sich anhört. Ich glaube, das ist auch nur für uns. Für Deutsche hört sich das ja nicht deutsch-deutsch an. Mhm. Ist halt sehr hochdeutsch. Ich denke mir, das Problem ist ja erstmal, dass wir gar keine Fläche haben, wo wir überhaupt irgendwas reindrücken könnten. Wir haben ja gar keine Fläche, kein Airtime, kein gar nichts, egal wie wir uns anhören.
Es gibt dass wir irgendwas reintun. Mundart zum Beispiel, schau, ich bin Mundart-Künstler, weißt du, damit bist du automatisch limitiert. Du limitierst dich vom Start weg, weißt du, weil es ist nur für ein Mundartpublikum, ne? Und es gibt nur ganz wenig Teile in Deutschland, die dich dann überhaupt noch verstehen oder so, ne? Für manche bist du komplett, weißt du, was ist mit ihm, weißt du, so. Aber du bist limitiert, ne?
Es gibt
auch keine Playlisten in Spotify, weißt du, für Mundartkünstler oder so, ne? Das gibt's nicht.
Keine offiziellen, ne? Die gibt's nur von Leuten selbst gemacht oder auch von Unternehmen, eben die Major Labels, wo ich war, wo wir es auch probiert haben. Ich glaube halt, dass da schon sehr viel Potenzial ist. Ich habe mir das auch gedacht, wir haben nämlich über dieses Thema und über Szene unsere Geschichten auch geredet in unserem zweiten Interview, was eben circa 2017 war, belächelt, bewundert, bekämpft.
Circa, ja.
2017, 2018 hätte ich jetzt geschätzt, das muss auch das gewesen sein, wo ich bei euch am Konzert eben war.
Ja.
War das, glaubst du, so ein bisschen die Hochzeit auch von euch, so die Top von den Droogie Boys?
Nein.
Nicht?
Das war vorher.
Wirklich?
Ja.
Woran gemessen war es vorher? Meinst du wirklich, vorher hat es mehr Krawall gemacht, mehr Aufmerksamkeit, mehr?
Ja klar, wo es neu war, wo es frisch war, was
da habe ich es, glaube ich, noch nicht so mitbekommen. Da habe ich es mit der österreichischen Szene mir noch nicht auskannt.
Die Szene, wo wir uns bewegt haben, war es halt wirklich viel Aufmerksamkeit, sagen wir es mal so.
Ihr wart's doch, aber zu der Zeit wart's ja nicht sogar in der Gasometerhalle als Auftreten und das war relativ voll, soweit ich mich erinnern kann.
Du hast SimCity, glaube ich, oder?
SimCity war ich, glaube ich, auch. Na, aber in Gasometerhalle war ich auch. In Gasometerhalle war ich doch bei euch auch.
Ja, im Gasometer waren wir ja dreimal oder so.
Eben, da war ich bei euch. SimCity war ich, glaube ich, beim Schwaber. Und bei euch war ich in der Gasometerhalle. Und das war, also ich habe mir gedacht, wow, das ist ein österreichisches Projekt und das ist voll.
2000 Leute, ne?
Ja, es ist ja trotzdem eine große Zahl.
Passen rein, ne? Wir haben es nicht voll gemacht. Das hat halt voll ausgeschaut. Ne? Ja. Aber im Gasometer, wer das weiß, oben passen auch einmal 1000 Leute hin.
Gut, also das war nicht eure Hochzeit. Das war aber trotzdem das letzte Album. Also ich fand es von der Produktion her und so war das natürlich auch wieder ein nächster Schritt, nächstes Level. Wir hatten noch mehr Möglichkeiten, wie wir Videos drehen, wie wir Audios machen. Donny Balkan war am Start, hat mit euch die Sachen gemacht und ist bis heute noch an deiner Seite. Ich hätte geglaubt, dass es die Hochzeit war. Du hast dich aber danach, was ich so mitbekommen habe, vor allem halt dann weiterentwickelt. Du hast dich danach, immer noch ein großer Sprung, 5 Jahre, 6 Jahre danach, hast du gesagt, okay, wir haben schon drüber gequatscht, jetzt auch ein bisschen, ein weißes Blatt Papier. Jetzt willst du was anderes in den Wald rufen, jetzt willst du irgendwie was anderes machen, dich musikalisch weiterentwickeln. Du bist solo gegangen quasi, hast Schmetterling rausgehauen, was ja vor allem krass war, auch wo du die ersten Instagram-Snippets gemacht hast und veröffentlicht hast, wo du einfach zum ersten Mal gesungen hast in die Kamera, mit deiner Art, sicher auch mit deinem Auftreten und deinem Aussehen, aber auch deiner Stimme, die ja sehr, sehr markant ist und ich bin sicher nicht der Erste, der dir das erzählt, Gesang zu machen, das war halt voll die USP. Gab es nur künstlerische Themen, die wir gerade genannt haben? Und hier auch bin ich wieder vorsichtig, weil du musst nur so viel reden, wie du willst und mir sagen, wenn du über irgendwas nicht reden willst. Eure Trennung habt ihr nie groß ausgeschlachtet. Die Trennung von den Droogie Boys zu dir solo habt ihr nie groß ausgeschlachtet, was ja auch ein bisschen eine Klasse hatte.
Ich spreche nicht für andere, aber ich habe das sicher nicht ausgeschlachtet.
Ich habe ein bisschen was auf Social Media damals mitbekommen, wo drüber gequatscht wurde. Soweit ich es in Erinnerung habe, ich habe es nicht wieder ausgegraben, war das jeweils ein Statement, das es gegeben hat. Bilde ich mir ein, von dir ein längeres Textstatement, ist egal, müssen wir auch nicht drauf klären. Ich will auch nicht mit dem Finger irgendwo hinzeigen, weil das ist nicht das, womit wir die Leute in den Sommer entlassen wollen. Wir wollen ja hier mit positiven Geschichten und Sachen. Aber ich habe jetzt ein paar Mal gesagt, dass ich dich schon so lange kenne und dich interviewt habe, aber ich kenne dich ja nicht wirklich. Ich habe dich 2-3 Mal getroffen in den Jahren. Für mich hat das aber den Eindruck erweckt, da ist schon viel Emotion dahinter. Gerade wie ihr es gemacht habt. Nicht wirklich stark ausschlachten oder wie du es gemacht hast. Bleiben wir mal bei dir. Nicht stark ausschlachten, nicht ein großes Orges-Thema, das du jetzt irgendwie über die Promophase durchziehst. Subtil vielleicht ein paar Sachen, die man deuten kann, dass du vielleicht da emotional das verarbeitest, auch in der Musik. Aber ansonsten gab es ein Statement. Das hat für mich das Gefühl gegeben, okay, fuck, das ist schon sehr emotional. Das ist schon etwas, was die beiden, für mich war es immer beide, weil als Fan habe ich euch beide natürlich verfolgt, emotional jetzt irgendwie auffüllt und so eine Geschichte.
Das war alles für mich sehr emotional. Das war für mich alles nicht einfach. Ich weiß eh, dass sich der ein oder andere sicher denkt, ja, der macht das so oder der macht das so. Ich bin kein kalkulierter Mensch. Also ich bin ein Situationsmensch. Also wenn ich dann merke, es ist scheiße, weißt du, und es schmeckt scheiße und es riecht nach scheiße, dann schaut doch so aus, dann ist wahrscheinlich scheiße. Ne?
Mhm.
Und für mich war das emotional sehr schwer, ne? Weil ich bin nicht nur an dem Projekt, weißt du, wir waren ja auch so Freunde.
Mhm.
Und das ist ja auch damit zu Ende gegangen. Weißt du? Das ist ja nicht so. Und ich hatte danach auch ein Loch, weißt du? Für mich selber. Weißt du? Und das Loch hat auch 2 Jahre gedauert. Weißt du? Ich weiß, judgen ist leicht, was der und jemand verurteilen und sagen, ja, ich schau, was er jetzt macht, schau, was denn das, oder ich habe mich so aus meinem Loch rausgearbeitet.
Mhm.
Ja, und das mit mir selbst, was der, vor dem weißen Blatt, wieder. Also, ganz Urarsch war das für mich. Urarsch. Das war ein aufs Maul. Weil, ehrlich, ich will ja auch nicht, dass mein Name mit Scheitern in Verbindung gebracht wird oder so. Ne? Ich bin schon oft genug in meinem Leben gescheitert, weißt du, und habe Scheiße gebaut oder so. Ne? Und gerade weil schon so viel passiert ist, weißt du, würde ich auf sowas nie mit Füßen hintreten, weißt du, und sagen, naja, scheiße ich drauf, weißt du. Nein, scheiße ich nicht drauf, weißt du. Deswegen bist du jetzt nicht mehr Droogie Boys, haben mich die Leute gefragt. Weißt du? So, das steht da auf meiner Haut, weißt du?
Mhm.
Das bin ich. das bin ich. Ohne mich würde es das gar nicht geben, Alter. Weißt du, was ich meine? Deswegen ist es voll surreal, weißt du. Ja, du machst einen Cut, aber den mache ich für mich, weißt du. Aber alle anderen, weißt du, spielen Teile und Herrsche, weißt du. Nee, ich gehe mit denen, ich gehe mit denen, ich gehe mit denen. Weißt du? So wie sie überall ist, ne?
Ich denke mir, worüber ich dann nachgedacht habe bei der Vorbereitung auf das Gespräch halt mit dir, ist, ich bin jetzt auch schon in meinen 30ern und habe auch schon Freunde kommen und gehen gesehen oder Freundschaften. Da geht es nicht immer darum, um den Finger auf ihn zu zeigen, aber es gibt schon Geschichten, wo Leute, die mich ein halbes Leben begleitet haben, gefühlt auf einmal nimmer da sind. Und manchmal denke ich dran oder meine Frau sagt mir auch, hey, du redest schon sehr oft über den. Und wo ich mir dann denke, da sind vielleicht Dinge unausgesprochen und Dinge, wo ich selber manchmal Gedanken machen muss, bereue ich das gerade? Sollte ich mich nicht vielleicht einmal melden und sagen oder Dinge ausgesprochen haben? Es geht nicht darum, ob sich irgendwer meldet, das ist gar nicht der Zeit, du schaust schon skeptisch, sondern die Frage ist eher, hast du manchmal das Gefühl, gibt es da Dinge, die hätten das noch anders?
Du denkst so, weil du ein guter Mensch bist. Und wenn du ein guter Mensch bist, bleiben dir auch die positiven Sachen in Erinnerung. Wenn du aber ein Arschloch bist, ja, bitte verzeihen Sie mir meine Ausdrucksweise.
Ist okay, wir werden ja nicht gesprochen.
Dann wirst du sicher sitzen und wirst dich aufhängen an den negativen Sachen, wenn du zurück an eine Person denkst. Weißt du? Ja, aber Leon, aber das war nicht in Ordnung. Aber wenn du ein positiver Mensch bist und dich dann zurückerinnerst und uns bleiben dann auch meistens die positiven Erinnerungen hängen und so, ne? Egal wie schlimm es irgendwie war oder so, ne? Mit Kindheitsfreunden hast dich aus einem urbösen Grund zerstritten, irgendwann mal in deinem Leben, weißt du? Aber trotzdem, wenn du ihn siehst, was du denkst, dann kommen diese Sachen, diese Nostalgie kommt dann einfach mit dir hoch, ne?
Voll.
Und die drückt sich in dem aus, ob du selber positiv bist oder ob du negativ bist, ne?
Das
kannst du immer machen, wie du willst, gut und böse.
Ich habe da schon bei diesen Geschichten jetzt, wo du sagst, das stimmt schon, dass ich bei den Leuten, von denen, wo meine Frau sagt, ich rede immer wieder von denen, sind aber auch die Leute, wo sicher nicht war, dass wir uns einmal, dass einmal was vorgefallen ist und ich dann den Schlussstrich gezogen habe, sondern schon, ich eigentlich sehr oft versucht habe, die Sachen zu reparieren. Aber irgendwann, bei mir ist auch so die letzten Jahre, ich habe meine Frau, ich habe ein Kind, mein Kind ist 16, ich habe andere Sachen zu tun, ich habe eine Familie in einem Umfeld.
Und du musst auch aufpassen. Ich bin auch ein positiver Mensch, aber mir ist über die Jahre aufgefallen, dass ich viel positiver bin als andere. Und dass dieser Kosmos, den du selber hast, weißt du, ich würde nicht gehen und das auf jemand anderen münzen. Ich habe das von meinem Coach gelernt. Ich habe ihm alle angestachelt. Also das heißt, du kannst von mir anderen nicht erwarten, was du von dir erwartest. Du bist verrückt, ich liebe dich. Aber du kannst nicht von einem anderen erwarten, dass der auch so ist. Das ist dein Kosmos. Und das ist auch mit diesem Zurückdenken, weißt du, denkst du das positiv und wir pflücken Blumen, laufen über die Wiese und so, weißt du. Aber in Wahrheit sitzt auf der anderen Ende jemand, weißt du, der sich das wahrscheinlich gar nicht so denkt, so diese vielen Gedanken macht, weißt du, weil er das nicht drauf hat.
Und dann würdest du quasi auch nur deine Energie verschwenden, oder? Deine Energie saugen lassen.
Merkst dann eh, wenn man das unbedingt drauf ankommen lassen willst, weißt du, merkst du es dann eh, weißt du. Ich gebe solche Sachen nach meinem Vibe, weißt du. Wenn ich merke, okay, das geht mir fett am Arsch. Ich habe das auch mit Familienmitgliedern oder so. Sehe ich nicht.
Ja.
Wurscht.
Ich verstehe eben den Punkt, dass man sich dann irgendwo sagt, man muss jetzt irgendwie seine Grenzen ziehen, sich distanzieren, seinen eigenen Weg weitergehen.
Ich rede mit meiner eigenen Mutter seit 2 Jahren nichts. Und ich habe das mein ganzes Leben schon immer wieder. Ja. Ich habe auch keine Angst, was der ehrlich zu sein oder so. Ich habe eine ältere Schwester, mit der kommuniziere ich nicht. Ich habe eine Mutter, mit der rede ich nicht. Der einzige Mensch, der immer für mich da war, war mein Vater. Obwohl er der Urfleckmat ist und emotional voll Arsch drauf. Weißt du, so, weil er es nicht gelernt hat daheim. Ne? Aber der ist immer da gewesen. Das ist immer konstant in meinem Leben. Weißt du, obwohl ich urschwierig war. Das weiß ich. Urmühsames Kind. Urschwierig.
Klingt für mich so, auch wenn ich weiß, wie es deinen ersten Fußballcoach ergangen ist mit dir und deinen ganzen Geschichten, kann ich mir das richtig vorstellen. In Häfen warst du auch, also du wirst schon einiges angestellt haben. Aber das jetzt, wo ich mit dir zum ersten Mal über ein paar solche Dinge quatsche, wird mir auch mehr klar, was ich dich gar nicht so gefragt hätte, aber du kannst ja gar nicht von der Musik lassen, oder? Weil das ist ja im Endeffekt, dass du da super viel, was ja in dir brodelt und was früher die Wut und ist es heute die Erkenntnis, jetzt einmal in meinen Worten ausgedrückt.
Ich bin so ein bisschen getrieben, weißt du? auch wenn ich es eine Zeit lang liegen lasse oder so, ne, das fängt dann in meinem Kopf so zum Rattern an. Die Reime, die Aussagen, die Sachen. Ich liebe halt Musik. Ja. Mhm. Und ich weiß, wenn die Leute eingesperrt werden, viele finden dann zum Glauben und so, egal ob das jetzt ein Moslem ist oder ein Christ ist oder so, im Gefängnis sind wir alle urgläubig. Mhm. Wir haben jeden Sonntag Kirche, weißt du, und Gospel und geben sich's voll, Leute, weißt du, und draußen wieder Katastrophe. Ne? Mhm. Für mich war das nie so Gott, für mich war es immer die Musik.
Mhm.
Und das hat mich eigentlich durch schwierige Zeiten, aber erst rückblickend, bin in meinem Leben nicht herumgelaufen und gesagt, haha, ich habe Musik, ihr könnt's mich alle. Ich habe mich so zurück überlegt, weißt du? Und in den schlimmsten Momenten habe ich zu tanzen begonnen alleine, weißt du? Mhm. Und ich war froh, wenn ich in meine Einzelzelle komme und das fucking B.I.G.-Tape aufdrehe.
Mhm.
Also, und das, wenn ich das heute noch höre, B.I.G., ist das pure Nostalgie für mich, weißt du? Aber ich weiß, der Typ hat mich an einem traurigen Ort gerettet.
Mhm.
Also, er hat mir richtig so ein Party-Feeling in meinen Kopf gegeben, obwohl ich alleine in meiner fucking Zelle am Arsch der Welt in St. Egiden, Gerersdorf gesessen bin. Jugendgefängnis, wer es kennt, oder? Und das sind so Sachen, was der, mich hat immer die Musik begleitet. Mich hat die Musik gerettet. Was der, und so dieses Motivieren, jemanden motivieren, das ist für mich so, wenn ich das schaffe mit meiner Musik, was der, dann gebe ich irgendwie was weiter, was mir passiert ist. Ne? Gar nicht so, was ich erfunden habe oder so. Ich gebe es mir einfach weiter. Weißt du? Ja. Und wenn mir dann die Leute schreiben aus den Häfen oder nach den Häfen oder so, ich habe ihnen durch eine schwere Zeit geholfen, dann kriegt das irgendwie so denselben Geschmack, weißt du, den ich damals im Mund gehabt habe.
Mhm.
Ne? Was das für mich bedeutet. Ne? Also ich gehe lieber alles her, außer die Musik. Zu hören alleine. Ne?
Nach 12 Jahren, die ich dich, vor 12 Jahren habe ich dich kennengelernt. Also nach 12 Jahren und 3 Interviews und jetzt eine Dreiviertelstunde Podcast, ist vielleicht ein bisschen spät die Frage, aber wann hast du angefangen, Musik zu machen?
Ich habe in Gefangenschaft begonnen zu schreiben.
Das wollte ich eben gerade fragen, das habe ich gar nicht gewusst, nämlich. Ja. Ich hätte geglaubt, das war so eine Geschichte, die Drugie Boys, Fußballfeld, irgendwie habe ich das so viel gegeben, für mich war das so gegeben, die Drugie Boys, Fußball, machen die Musik, du hast im Häfen angefangen zu schreiben.
Ja, ich habe am Anfang nur, mir ist psychisch nicht gut gegangen, von der Aggression her, also wirklich schlimm, und ich habe dann begonnen, meine Gedanken aufzuschreiben, auf circa 100 A4 Seiten, vorne und hinten habe ich das in einer Wurst, ohne Punkt und Komma, alles aufgeschrieben, was ich in meinem Kopf habe. Hab das so durchgelesen, war fett erschrocken von mir selber, das weiß ich noch. Ich habe mir wirklich gedacht, Herr Stavra, du hast Probleme, Alter. Wirklich, du hast Probleme, geh zum Arzt, Alter.
Hast du die Zettel noch?
Nein, das habe ich alles weggeschmissen. Diese 100 Seiten, das habe ich alles zusammengefalten, habe es in Mistkübel gebracht.
Es wäre schon geil gewesen, wenn es das noch hätte.
Ja, nein, es war eher düster.
Hat es weg müssen?
Es war einfach schier. Schier.
Mhm.
Mir war es auch gar nicht so bewusst. Ich habe nur ein paar Sachen habe ich von meiner Mutter gelernt, ne? Und sie hat immer zu mir gesagt, dass du, wenn nicht weiter weißt, dann schreib's auf, ne?
Mhm.
Und das war dieser Moment, ne? Wo ich dann wirklich alles aufgeschrieben habe und erschrocken bin von mir selber. Einfach, was ist mit dir, Haber? Weißt du? Ich war 19. Und habe dann begonnen, habe dann gemerkt, okay, ich kann Texte schreiben eigentlich.
Mhm.
Und ich habe nicht gewusst, das habe ich eh schon mal erzählt, weißt du, wie viele Zeilen hat denn so ein Part überhaupt, weißt du, weil du hörst immer nur Musik und nachher musst du es halt zerlegen, weil du musst wissen, was ist ein Part, was ist ein Hook, was ist das. Und dann habe ich auf verschiedene Rap-Songs immer geschrieben, ne?
Mhm.
Was für mich aber von der Konzentration ein urstarkes Training war, weil ich habe immer den Song gehört und habe meine Texte drüber gelegt. Ne?
Mhm.
Und ich habe aber jetzt heute beim Musikmachen am heutigen Tag oder die Jahre eine urstarke Konzentration für das, weißt du, durch dieses Schreiben. Ne?
Da gab es noch kein Audacity, oder? Ich kann mich erinnern, als ich 12 war oder so und mir kurz mal gedacht habe, ich werde Rapper, da konnte ich immer mit Audacity, so ein Gratisprogramm, irgendeinen Song nehmen und am Ende hat sie immer den Beat kurz gespielt, wenn der Text vorbei war, das rausschneiden und dann einfach 100 Mal nacheinander tun, damit ich auf diesen Beat schreiben kann.
Kassette gespult immer.
Bestimmt, bei dir war es auch noch die Kassettenzeit.
Ich habe nur, ja wirklich, du hast doch nur Kassetten gehabt oder bis irgendwann haben wir CDs haben dürfen oder so, weiß gar nicht mehr. Aber bei mir war es noch spulen, das weiß ich noch. Und auf alle möglichen Ghetto Superstar, egal welcher Beat, ich habe auf alles geschrieben. Ne?
Geil.
Und das ist auch heute meine große Stärke, das Schreiben. Das wirklich das Schreiben.
Das wissen viele aber gar nicht von dir, oder?
Nein, das wissen dann die, die mit mir gearbeitet haben.
Ist es aber nichts, was womit du auch nach außen treten könntest, solltest? Weil es macht dich ja ursympathisch.
Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich der urschwer vermittelbare Typ bin. Weißt du? Und bevor die Leute was mit mir machen oder so, weißt du, machen es lieber am Bogen.
Deswegen sind so noch vier Leute.
Egal, hörst, scheißegal, auch für die Singerei, wurscht, wenn ich angefragt habe. Weißt du, aber ich warte in Wahrheit noch immer auf den Ritterschlag, weißt du, dass endlich ein Sänger kommt und mit mir was macht. Weißt du? Das wäre für mich, egal was jetzt andere denken, für mich wäre das der Ritterschlag. Ne? Aber ja, das ist einfach nicht passiert. Weißt du? Und aus einem ein oder anderen Grund, weißt du, hat man der oder der für. Ich habe ja kein Feature auf dem Schmetterling-Album. Ne?
Ja, aber war das gar nicht so geplant?
Weil es so persönlich war. Weil es so persönlich war. Ich hätte aber schon ein Wunschfeature gehabt mit einer Dame. Ist aber in der Zeit nicht gut gegangen. Und das ist dann nicht zustande gekommen.
Hast du dann irgendwann wieder mit ihr gearbeitet? Kann es noch zustande kommen, ist eigentlich die Frage.
Ja, es könnte eigentlich zustande kommen. Sie hat aber dann auch wieder Musik gemacht und wir haben uns dann nicht mehr zusammengequatscht. Ne?
Das heißt, dich hat's einmal, du hast angefangen in Häfen. Es ging darum, dass du die ganzen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, den ganzen Palastdienst gehabt hast, um es jetzt irgendwie nicht negativ zu formulieren. Du hast es, glaube ich, schlimmer formuliert. Aber ganz viel dunkle Seite, die dunkle Seite in dir hast du zu Papier gebracht, weggeschmissen und hast gemerkt, es hilft dir, diese dunkle Seite irgendwie zu kanalisieren, quasi durch
die Musik. Deswegen war auch Rap lange Zeit für mich immer Ventil.
Ja.
Immer Ventil, weil das mit dem Schreiben so für mich begonnen hat. Ne? Und ich habe dann angefangen zu reimen. Ne? Habe meine Reime aufgeschrieben. Irgendwann habe ich so ein Buch voll gehabt mit Reime. Wenn ich da in 12. kommen, in den Steinbaupark mit die Stoneparkleute und so. Und Sean Türk, also Göksen war auch da. Und mit ihm habe ich auch zusammen gewohnt und so. Das wissen auch viele nicht. Zeitlang. Bevor es mich zum allerersten Mal eingesperrt haben. Er hat mich quasi ausgebildet fürs Gefängnis damals. Ja, wirklich sehr, einer der wenigen großen Brüder, die ich habe. Ja. Und er hat damals zu mir gesagt, was hast du denn da? Und ich so, meine Rhymes. Meine Rhymes. Und er so, willst du rappen oder was? Also, ja, wäre schon cool. Weißt du? Aber ich habe ja nur geschrieben und ich habe meine Stimme nie im Mikrofon gehört und so. Und wir sind dann zu seinen kleinen Neffen gegangen, glaube ich. Neffe Cousin, was der schlag mich dort bei den Türken.
Ja, Brudi.
Suchst dir aus. Und dort habe ich zum ersten Mal gerappt, habe fett verkackt am Mic, was der hab wirklich so, oh, und die Urhänger gehabt. Aber ich habe zum ersten Mal meine Stimme gehört. Ne? Und ich so, oh, das ist meine Stimme. Also das ist so arg. Oh, und dann habe ich gemerkt, okay, vielleicht sollte ich es ein bisschen ernster nehmen. Und dann bin ich wieder zurück von meinem Ausgang, weil es war auf einen Ausgang eigentlich nur. Und hab dann gewusst, okay, jetzt geht's das voll an. Und dann habe ich Azad-Album gehört, The Boss, und dann habe ich ein Jahr nichts geschrieben, glaube ich. Ich habe mir gedacht, das gibt's nicht. Da ist jemand, der sagt genau, was ich sagen will, Leute. Das sagt genau, was ich, aber noch so cool. Weil das The Boss-Album war noch urstark, aber jeder Song gut. Unglaublich, Alter. Weißt du? Wirklich, wir haben das rauf und runter gehört in Eben. Rauf und runter. So ein starkes Album. So ein starkes Album. Und ich habe dann erst später mitbekommen, dass der Typ schon fast 15 Jahre Musik gemacht hat, bis zu diesem Album. Und dann habe ich seine ersten Sachen gehört und habe gedacht, okay, das geht sich aus.
Das geht sich aus.
Es braucht seinen Weg dahin. Das war so gut, Alter, mit der Pause. So gut, Alter.
Ich fand das immer, in der Zeit, in der ich mit Leuten in der Musikbranche gearbeitet habe, habe ich immer gesagt, hör doch auf, immer deine alten Sachen zu löschen. Das Interessante ist eigentlich dein Weg. Es ist ja niemand dir böse, weil du am Anfang irgendwie dich noch einfach schlecht angehört hast oder die Aufnahme war scheiße oder dann verloren oder was auch immer.
Ich bereue es eh auch, dass ich meine alten Sachen so teilweise rausgenommen habe. Das bereue ich richtig.
War das aus rechtlichen Gründen oder war das aus eigener einen Wunsch wirklich, ist es rausgenommen?
Nein.
Wollte das als Schlussstrich ziehen, oder?
Ja, von der Managementseite herausgeboren, die Idee, was der also gar nicht jetzt von mir.
Na, ernsthaft, das Management hat das gesagt. Ich meine, ich kenne ein Management nicht, aber das ist ja, also die Leute aus der Musikbranche, die ich kenne, die hätten immer gesagt, Moment, alles drinnen lassen. Und wenn es ein paar Streams erzeugt und noch die Geschichte von den Menschen erklärt, ne?
Na, das, die Begründung war, dass man keine Irreführung von neuen Fans wollte, weißt du, und nicht, okay, dass der von zwei Personen präsentiert quasi, weißt du, sondern diese eine Person präsentiert, weißt du, damit das nicht sich crossed, weißt du. Mhm. Also sonst gar nicht viel Gedanke dabei. Aber rückblickend bereue ich es eigentlich, denke mal. Könnte ruhig oben sein, alles. Ja. Ne?
Ich werde das, also finde ich arg zu wissen, dass, also wenn ich dich nochmal in den Podcast einladen würde, dass man noch einiges an erzählen, zum Erzählen hätte. Eigentlich müsste man deine Biografie aufarbeiten, mhm, aber mit Blick auf die Uhrzeit und wenn mein Studio gebucht ist, auch vom nächsten, würde ich gerne auf die jetzige Zeit auch kommen und auf Schmetterling. Ne? Ich meine, du hast einen weiten Weg gemacht. Ich hätte jetzt gesagt, plus minus 20 Jahre, mhm, die du dich entwickelt hast. Nicht nur bis zu Schmetterling, weil auch das ist schon wieder 2 Jahre her. Und da geht's ja dann vielleicht auch noch weiter. Ich fand das Album mega geil. Ernsthaft, ich fand es wirklich richtig geil. Muss ich nicht im Podcast sagen, weil sonst könnte ich einfach nichts sagen. Aber ich sag's, weil ich es wirklich so meine. Das war wirklich arg. Aber muss ich dir auch dann ehrlich dazu sagen, ich und meine Kumpels hätten sich einen höheren kommerziellen Erfolg erwartet. Also hat jetzt nichts mit deiner kreativen Leistung zu tun. Aber ich habe mir gedacht, fuck, das, Alter, endlich, jetzt kommt das und das muss doch für mich. Ja, ich meine, ich habe immer einen Grant gegen unsere Radiosender und unsere Medienlandschaft, was sowas betrifft, dass das nicht gepusht wird. Aber insgesamt habe ich mir gedacht, das ist doch unmöglich, dass das nicht jetzt durch die Decke geht. Dein Album, ich weiß nicht, also jetzt nach dem Gespräch mit dir frage ich mich, ob du überhaupt den kommerziellen Erfolg willst. Ob er überhaupt dann dazu führt, dass du dich dann ständig weiterentwickeln würdest weiterhin oder ob du eigentlich den Push eh so brauchst, wie er ist. Du kriegst ja immer noch Liebe von den Menschen, kriegst du immer noch. Ich freue mich auf dein nächstes Konzert, weil beim letzten war ich nicht. Aber ich hoffe, dass ich zum nächsten kommen kann. Wie hast du das empfunden? Habe ich recht mit meiner Aussage, wenn ich sage, hey, ich hätte eigentlich, ich glaube, das geht mehr durch die Decke?
Wir haben alle voll dran geglaubt, weißt du, aber wir... Dieses Erfolg-Ding ist immer so eine Sache, weißt du? Das ist so, die Leute sagen auch erst, du hast das geschafft und du hast das. Was bedeutet das geschafft?
Mhm.
Was bedeutet denn das eigentlich? Mann, ich habe 2 Kinder. Da, wo ich herkomme, da, wo ich durchgegangen bin, sind die Leute gestorben schon. Weißt du? Die gibt's alle gar nicht mehr. Weißt du? Die Leute haben ihr Leben nicht mehr auf die Reihe bekommen, weißt du? Von diesen Tiefpunkten weg.
Mhm.
Weißt du? Mann, ich lebe urgut, weißt du, mir geht's wirklich gut. Würde ich den Erfolg nehmen? Klar will ich den Erfolg nehmen. Scheiße ich mir in die Hose, wenn er nicht kommt? Nein, scheiße ich mir nicht in die Hose. Weißt du? Mhm. Das ist noch immer, schau, ich gehe in die Öffentlichkeit und dann muss ich das nehmen, wie das ist. Weißt du? In Wahrheit entscheiden sich die Leute eh selber, ob es das dann weiterhin gibt. Weißt du? Weil ich bin auch an einem Punkt, wo ich mir denke, okay, jetzt das nächste Album. Ja. Mhm. Aber bei dem kommenden Album denke ich mir schon, ist das vielleicht schon mein letztes Album?
Mhm.
Ist ja auch okay. Ist ja auch kein schlechter Impuls oder keine schlechte Motivation, sein Album so zu schreiben. Ne?
Mhm.
Weil dann weißt du, okay, gehen wir es an.
Mhm.
Und da fängt doch das nächste Album dann schon wieder diese Sache an, persönlich zu werden für mich. Ne? Und das brauche ich auch.
Mhm.
Und genauso war der Schmetterling. Ne? Nur ich habe halt gelernt, wenn die Sachen so persönlich sind, will ich für die Leute nicht so eine hohe Erwartung reinlegen.
Mhm.
Ich will nicht sagen, du musst, weil das ist ja wie wenn du sagst, da spiele ich jetzt vor, du musst positiv reagieren.
Mhm.
Also, nein, mhm, ich bin Musiker. Gefällt dir der Song? Ja, gefällt dir der Song? Nein. Also, behalt dein Bullshit. Also, fertig.
Mhm.
Also, ich bin nur Musiker. Also, ich bin nicht dein Politiker. Bin ich dein Hausmeister, weißt du? Ich mache Musik, ich mache persönliche Musik, weißt du? Und das hilft Leuten. Weißt du? Mich motivieren Gespräche, die ich mit meinen Fans habe. Aber ich würde jetzt nicht ausschweifen, weißt du? Was ich gerne würde, kommerzieller Erfolg, ich würde gern regelmäßig auftreten. Weißt du?
Mhm.
Das wäre schon schön. Weißt du? Das würde doch bedeuten, dass ich als Musiker lebe. Und daran hapert es eigentlich bei mir ein bisschen. Ne?
Mhm.
Gar nicht so an, jetzt produktiv zu sein und irgendwas Gutes zu machen oder so. Ne? In Wahrheit fehlt mir ein guter Manager und motivierte, ein, zwei motivierte Leute um mich herum noch, weißt du?
Aber du hast schon in der Sommer-Special True Kind-Folge, die nächste Woche kommt, hast du aber schon verraten, und das passt doch zu dem zusammen, was du jetzt gesagt hast, ein bisschen, dass halt das, was du machst, ist ja eigentlich komplett deine Freiheit genießen, weil du kannst dir beruflich durch das, was du schon alles gelernt hast und das ist alles, was du kannst, eigentlich aussuchen, mit wem du arbeitest. Was du machst, machst du relativ gerne. Und wenn es dir irgendwie nicht taugt, weil du die Menschen dir nicht taugen, drehst du um und bist woanders und kannst arbeiten und hast nie ein Problem bis jetzt gehabt. Und das ist ja eine schöne Ausgangsbasis. Darüber hinaus kannst du deine Musik machen. Natürlich wäre es jetzt, würde ich dir nicht glauben, wenn du sagst, nein, ich will damit kein Geld verdienen. Natürlich ist es ja cool, wenn man damit jetzt, es ist ja klar, den Erfolg, den nimmt man sich ja gern, wenn er kommt. Aber du hast ja eigentlich, weil du gesagt hast, Leute sagen, du hast es geschafft und die Frage ist, was heißt das? Wenn du jetzt den Guilty vorstellst, der in Häfen hockt und den Guilty, der jetzt heute da vor mir sitzt, du hast es ja wirklich geschafft. Bist ja ein gestandener Mann.
Für mich ist auch das geschafft.
Mhm.
Also, dass seine 7 Zwetschgen noch im Schädel beieinander haben, dass sie gerade Sätze sprechen können, sich unterhalten können, ein Leben führen, dass sie etwas darstellen, dass sie, und auch selber zu wissen, dass sie, dass man das richtig macht, weißt du? Ja. Du könntest ja auch irgend so ein Arschloch sein, weißt du, und dich nach außen hin wie der Prinz geben.
Ja.
Und in Wahrheit bist du cringy, oder? Weißt du?
Ich habe das manchmal, das habe ich, dann kann es meine Frau auch hören, dass es nicht gelogen war, als ich ihr das gesagt habe. Ich bin schon auch ein getriebener Mensch. Ich will immer irgendwas, weißt du, was Neues, was lernen, was ich brauche, neue Herausforderungen. Im Job kann das sein, kann auch mit solchen Projekten sein, die ich dann nebenbei mache und dann sitze ich halt bis um 23 Uhr, während ich eigentlich was anderes machen hätte können und arbeite neben meiner Hauptarbeit und bla. Also ich bin immer getrieben, immer was Neues, immer mehr, immer Bock, was zu machen. Und das mache ich auch, ist ja auch cool. Aber in den letzten Jahren ist das kommen, dass ich immer wieder so eine Situation habe, wo ich einfach da sitze und mir denke, eigentlich geil. So, ich verdiene Geld, ich habe eine Wohnung, ich habe einen Sohn, mit dem ich mich gut verstehe, eine Frau, mit der ich mich gut verstehe, super liebes Umfeld, das ich habe, einen Job, wo ich gerne hingehe, ein Projekt, das ich gerne mache. Natürlich hat alles Schattenseiten, gibt es anstrengende Momente, gibt es Streitereien, es gibt ja alles Mögliche, aber insgesamt denke ich mir immer, hey, geil, das ist eigentlich das Leben, so, das ist mein Leben, ist Leben. Ich würde mir wünschen, dass der Podcast mir so viel Geld abwirft, dass ich nur noch den machen muss und so, klar. Aber prinzipiell kommt immer wieder dieser Moment und ich glaube, das ist wichtig, das ist für mich zumindest wichtig, um immer wieder zu checken, okay, und warum mache ich denn diese Sachen? Ah ja, deshalb, okay, weitermachen, jetzt das nicht aufgeben, nicht aufhören, so in die Richtung. Ist mir nur gerade gekommen, weil du es erzählt hast und ich denke mir, du bist ja eigentlich genau in so einer Situation, nur mit halt viel mehr. Ich meine, ich mache den Podcast seit 7 Monaten, du machst deine Karriere und hast schon Sachen auf die Beine gestellt seit 20 Jahren und du hörst nicht auf, weil du hast es jetzt schon, ohne dass ich fragen musste, angeteasert, das nächste Album.
Yes.
Ich war mir nicht sicher, weil wir haben gequatscht vor 1-2 Monaten, da hast du mir gesagt, so ja, ich plane ein Ding, aber ist noch nicht so und wir reden dann und dann schauen wir und ich melde mich bei dir. Jetzt ist, glaube ich, 1-2 Monate später, jetzt sitzen wir da und ich war mir nicht sicher, ist das überhaupt noch wirklich Thema, weil oft, ich habe im Laufe meiner YouTube- und Interviewer-Geschichten so viele Interviews zu Alben gemacht, die nie gekommen sind, mit Musikern und Musikerinnen, dass ich immer sehr vorsichtig bin, wenn mir das jemand sagt. Aber du hast gesagt, du arbeitest schon dran.
Ja, ich arbeite schon dran. Ja, ist ein kniffliges Thema. Weißt du, ich wusste bei dem Ding auch von Anfang an nicht, ob es jetzt eine EP wird oder ob es ein Album wird oder so. Weißt du, wie wichtig ist ein Album heutzutage? Weißt du? Und gerade nach dem Schmetterling, weißt du, wo man auch Erwartungen drin gehabt hat, wie du erzählst, du hast da mit deinen Freunden nachgedacht und so, ne? Und von uns waren auch Erwartungen drinnen, weißt du? Und dann bist du so, ja, das muss dann so klingen und das muss dann so, weißt du, und die ganze CD, das muss so ein roter Faden sein und weißt du, man passt dann wieder auf und da bin ich schon wieder fast in eine Schiene gedrängt, weißt du, will ich um meine Freiheit kämpfen. Ich habe auch den Fehler gemacht und den Rapper Guilty komplett ausklammert auf diesem Album.
Mhm.
Das ist so mein nachträgliches, ich werde am kommenden Album auch rappen.
Mhm.
Also, mir ist es aber ganz wichtig, weißt du, es ist jetzt nicht so, man soll sich nicht erwarten, dass das so wie früher wird und irgendwie extrem provokativ oder so. Ich will, dass der Sänger den Rapper trifft, ne?
Mhm.
Und das ist eigentlich meine Aufgabe im nächsten Album. Und am Anfang, ich sage es dir ehrlich, wollte ich eine EP machen, ein paar 80er-Songs, so mit dem 80er-Sound pumpen. Mhm. Wollte ich von mir selber wissen, ob ich das reißen kann oder nicht. Dann ist aber dieser Gedanke gekommen, dass es vielleicht, eventuell ist es vielleicht mein letztes Album. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft ich mich noch zusammenkratze oder so. Klar, die Musik wird bei mir bleiben. Ich werde doch immer wieder Songs droppen oder so. Aber ob ich dann noch ein Album mache, so wirklich ein Album. Und da fängt dann wieder der Anspruch an, mich selbst dann zu wachsen. Okay, dann ist das das letzte Album. Okay, dann will ich aber alles zeigen. Dann will ich meine Rap-Seite zeigen, meine gefühlvolle Rap-Seite. Mhm. Dann will ich den Sänger zeigen. Und wenn das alles zur Herzenssache wird, dann will ich sowieso, das kann ich schon mal fix sagen, den Eschref featuren. Mhm. Dann will ich so auf fix den Hinterkopf, den CD featuren. Mhm. Ganz sicher. Mhm. Großer talentiert, großes Talent, mhm. der Junge. Einfach Musik. Ja. Also, auch wenn ich, wie auf der Bühne ist, wie er die Sachen fühlt und so. Er hat zum Beispiel auch angeschnallt, wie er mit mir geschrieben hat. Mhm. Also, Alter, wie hast du das jetzt geschrieben? Und wir machen noch ein Beat. Und ich habe ihm dann schon gar nicht mehr gesagt, dass ich den Text schon fertig habe. Also, ich habe es so geschrieben. Also, irgendwann ist es so, aber den hast du noch nicht. Also, dann schaue ich ihn so an. So, krass, habe ich. Er hat sein Leben nicht bockt, was der wirklich. Aber urlieber Kerl.
Ja, Props auch von meiner Seite. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns, ich glaube schon, dass wir uns persönlich kennengelernt haben damals, dass ich ihn ein, zwei Mal getroffen habe. Und ich habe es ihm aber nie gesagt. Oh ja, weil er hat mir auch einmal ein Video gezeigt, bevor es rausgekommen ist von ihm, das, was er so am Laufband dreht hat. Und ich muss sagen, auch das muss ich an dieser Stelle sagen, ich bin auch ein Fan. Also er ist alles, was ich von ihm mitbekommen habe, auch musikalisch, was er geschrieben hat, glaube ich, für andere, oder wo er immer wieder auftaucht zumindest, ist arg. Ist wirklich, wirklich arg.
Und er ist ja auch mit meinem Schwager, mit dem Vers, im Donaukartell in der Band zusammen.
Okay.
Und da habe ich ihn auch live spielen gesehen und so. Er hat das wirklich, wirklich top gemacht. Mhm. Wirklich gut. Kann man wirklich stolz sein auf den Jungen. Ist fette Herzensangelegenheit. Er schreibt sowieso Herzensangelegenheit. Mhm. CD, Hinterkopf, Herzensangelegenheit. Und mit dem Versel werde ich sowieso auch was machen. Ist auch geil. Die nächste Herzensangelegenheit. Weil das ist auch, der ist der Einzige, der mit mir, glaube ich, um die Wette schreiben könnte. Was der einzige wirklich? Mensch, was der, den ich kenne, der auch so extrem am Abschießen ist. Was der, so. Und er singt ja auch jetzt mit seinen neuen Sachen, was er
gemacht hat. So. Habe ich auf Facebook gesehen, weil ich immer auf Facebook noch Oldschool folge. Ich
will was machen. Vielleicht schaffen wir sogar eine Nummer dann zu dritt oder so mit einem Eschref oder so. Und den Leuten wird das taugen, was der, die werden sich freuen. Und ich freue mich ja selber drauf. Ne?
Aber du bist doch in der Anfangsphase von diesem Album, ne? Wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe.
Ich habe die Hälfte der Songs fertig.
Wirklich?
Das sind aber die, also nicht fertig aufgenommen, mhm. aber meine Skizzen mhm. stehen, sag mal so. Ja, die Hälfte, sagen wir mal, 6 Tracks sind Solo-Tracks. Und jetzt konzentriere ich mich eigentlich auf die Features schon. Ne?
Und was glaubst du, wann kann man jetzt zeitlich rechnen damit?
Ich werde mir das Jahr noch Zeit nehmen, um das alles zu machen. Und Ende des Jahres werde ich ums Eck kommen. Ich will dieses Jahr nicht spielen, weil jetzt ist sowieso Festivalzeit. Mhm. Niemand nimmt mich auf ein Festival. Es funktioniert nicht. Ich habe auch immer noch diesen Juggy Boys-Ding auch noch auf mir kleben. Und ich will aber nicht wieder spielen, wenn es kalt ist. Mhm. Deswegen werde ich mir das aufheben. Ich würde gerne in der Arena spielen nächstes mhm. Jahr. Das ist eigentlich so ein Wunsch von mir auch, mhm. wo man wieder bei Herzensangelegenheit sind. Mhm. Eigentlich würde ich mir jetzt gerne so ein paar Sachen erfüllen, was das ist, die ich gerne hätte. Und wenn man nicht denken, was der so, dass das jetzt auf das Album nicht passt oder so, oder das, was der so, nein, ich mach jetzt wieder, lass mal Spaß haben wieder, was der mhm. so, denke ich mir das gerade wieder, lass mal einfach Spaß haben. Also jetzt war alles schön und gut, was der, und das muss so sein, das muss so sein, und lass uns einfach mal Spaß haben. So, für den Eschi zum Beispiel, der Punkt, was der, mhm. er sitzt immer im Studio, macht selber keine Musik und so, was der, komm, Herst, lass mal Spaß haben.
Das ist aber, da habe ich mich echt schon gefragt. Ich sehe immer eure Stories und er ist immer dabei, auch im Studio. Und ich denke mir immer, wann kommt denn was von dir? Du bist die ganze Zeit im Studio über den Eschi.
Du, Eschi geht's gut. Ja? Also, der Eschi geht's gut. Und was viele bei ihm nicht wissen und auch nicht checken, dem wird es auch immer gut gehen, weil das ist ein positiver Mensch. Weißt du? Mhm. Der kann mit sich alleine sein und alles. Der ist nicht im Struggle, weißt du? Und packt sein Leben nicht. Oder, weißt du, der ist ein guter Mensch. Mhm. Dem geht's gut.
Dein Album sehen wir dann also wahrscheinlich aus jetziger Sicht einmal Ende des Jahres. Live, das wieder was von dir ist, würde dann wahrscheinlich eher in die warme Zeit 2026 nächstes Jahr fallen. Vielleicht hören wir uns ja auch vorher noch einmal, vielleicht bist du noch einmal da, je nachdem wie deine Reise jetzt weitergeht bei dem Album, weil dann kann ich es mir ja vielleicht anhören und dann analysieren wir das Album, falls du willst, dass es analysiert wird. Das ist auch immer so eine Geschichte. Manchmal muss es auch für sich sprechen. Ich habe schon alles erlebt, dass Leute dann kommen und sagen, ja, ich will über meine Musik nicht reden. Passiert auch. Ist ja auch in Ordnung. Muss sein. Wir haben aber ein Thema jetzt doch ein bisschen ausgeblendet, nämlich du hast ja nicht nur deine Musik gemacht in letzter Zeit. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist ein Projekt von dir und deiner Frau gemeinsam. Guilty Wear.
Jawohl.
Deine Klamottenmarke jetzt, die du jetzt gelauncht hast, ne?
Ja, voll.
Du hast das T-Shirt schon an. Ich wollte das T-Shirt eigentlich anziehen, wenn du es mitbringst. Und ich habe es jetzt nicht angezogen. Wir können es dann fürs Foto machen.
Ich hätte sogar zwei mitgenommen. Du kannst sogar die Farbe aussuchen.
Ja, mega geil.
Und ein Pullover.
Ja, mega geil. Wir machen dann gleich. Wir werden so ein Foto auf jeden Fall haben. Drei, ist das einfach so nebenbei jetzt geboren, dass du gesagt hast, hey, das hat mich auch interessiert, dass ich eigentlich jetzt in die Modewelt will, Kleidungswelt, weiß nicht, wie man sagt.
Also, Modewelt.
Ja, umso mehr Auswahl ihr habt.
Und mal mit dem Merch und so, ja. Wir haben jetzt wirklich schon gute Auswahl. Letztes erst wieder in den Shop reingeschaut. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen, www.guilty.at, würde mich freuen, checkt es mal aus. Die Idee für diese Sachen, die trage ich schon länger mit mir. Weißt du? Ich habe auch so ein paar Abwandlungen schon, das trage ich noch immer in mir und habe das noch nie umgewandelt oder so vom Guilty so und so, Guilty so und so. Man kann das ja totpeitschen in jede Richtung oder so. Ne? Mir war wichtig, dass das sauber ist, dass das ordentlich passiert. Weißt du? Da kommt meine Frau ins Spiel, weißt du? Die eigentlich den Großteil der Arbeit übernimmt. Wirklich unglaubliche Frau, unglaubliche Frau. Und sie hat sich mit ihrer Motivation eigentlich mich dazu motiviert, weißt du, das dann wirklich auch zu machen, weißt du, und sich drum zu kümmern. Ne? Es sind ein paar Sachen, weißt du, die noch nicht so passen. Weißt du, wir haben aber erst seit April offen. Also es sind noch, wir stehen noch in den Babyschuhen. Ne? Es macht noch Spaß. Ist nicht meine Favorite Arbeit. Ich mache lieber Musik, wirklich. Das Modeding ist jetzt nicht so, aber Frauen und Mode, wir wissen Bescheid. Und es sind ein Haufen Sachen geplant und so. Und wir haben das ins Leben gerufen, weil ich es eben schon mit mir trage, jahrelang. Und ich hatte auch keine Merch-Seite oder irgendwas, was ja egal. Was ich habe jetzt über Jahre hinweg den Leuten nichts anbieten können, was der von mir. Ne?
Mhm.
Also das war alles. Ist alles Droogie Boys und Ding und auch mit meiner Musik zum Beispiel. Weißt du, ich habe kein Album, was mir gehört. Ich werde deppert, wie ich brainstorme und mich reflektiere. Ich mache 20 Jahre Musik, ich habe kein Album, was mir gehört. Es sind 5 Droogie Boys Alben, das ist übers Label, weißt du, da ist das Label dazwischen. Dann wird das noch geteilt, ist ja alles schön und gut. Weißt du.
So von den Rights her meinst du, ja?
Bla bla bla. Weißt du. Und dann habe ich mein Soloalbum, das geht auch wieder über das Label, weißt du, was nicht meins ist, weißt du, bla bla bla. Dann habe ich das Schmetterling-Album, das rennt über Sony, kennt sich aus, liegt sowieso dort, bis es bezahlt ist, weißt du, gehört auch nicht mir.
Mhm.
Weißt du. Und die einzigen Songs, die mir gehören in dieser Zeit, sind die letzten 3 Singles, die ich veröffentlicht habe. Weißt du. Also ich habe ein eigenes Label gemacht, der einzige, dass ich wirklich tippitoppi oder mit große Sorgfalt um meine Sachen kümmern, ist der Donny.
Mhm.
Das ist egal was, weißt du, ob ich ein Label gründen muss oder was man. Der Einzige, der sich mit Liebe dahinter setzt, ist der Donny. Ne? Und sagt, hey, das und das ist so, das und das ist, schau dein Konto, haha, wir lachen dann. Weißt du. Aber ich mache mehr, jetzt hat gar nicht viele Klicks, die 3 Singles.
Mhm.
Aber ich mache mehr Kohle mit den 3 Singles als mit den ganzen Droogie Boys Sachen online von früher. Weißt du. Jetzt check mal die Relation, weißt du. Das passt ja überhaupt nicht, Alter.
Bevor wir aber dann jetzt den Leuten das schmackhaft machen, ja, damit sie noch mehr Guilty Wear kaufen, weil da bleibt ja auch mehr Brutto vom Netto über, glaube ich, können wir ja den Leuten vielleicht einmal zeigen, was für Qualität das ist. Wir können ja den Leuten, die jetzt Podcast gehört haben, über eine Stunde, glaube ich, ist die Folge, ich weiß es gerade nicht genau, weil wir ja 2 Sachen aufgenommen haben, denen müssen wir ja was geben. Denen musst du ja einen Schmankerl mitgeben. Jetzt hast du mir 2 T-Shirts mitgebracht, das ist ja schon mal geil.
Ein Pullover habe ich da.
Und ein Pullover. Das heißt für mich aber auch, ich muss dann, wenn die Qualität geil ist, dementsprechend auch einkaufen bei euch. Wie können wir den Leuten das schmackhaft machen? Ich habe dich schon vorher gefragt, können wir was verlosen?
Ja, wir werden auf jeden Fall was verlosen. Ich verlose auf jeden Fall 2 Geschenke. Ihr müsst dazu nur gut zuhören. Diesen Podcast, Instagram teilen. Also, Entschuldige, liken, Eklor. Ihr müsst das kommentieren mit 1983. Also ihr schreibt in die Kommentare 1983, so wie das neue Album heißen wird. Das ist mein Geburtsjahr. Dann teilt ihr das in eurer Story, markiert dazu die Guildyware-Seite und mich als Person, damit ich euch auch sehe. Ich reposte das dann. Wenn ihr repostet seid, seid ihr im Game. Ich wähle das dann aus. Ich kontaktiere euch persönlich, niemand anderer. Ich persönlich, falls da irgendeine komische Nachricht kommt, Facebook macht das ganz gerne. Ich kontaktiere euch und ihr bekommt dann etwas zugeschickt von mir.
Mega
für
geil.
Für 2 Personen.
Mega geil. Und Leute, wenn ihr gewonnen habt, also erstens einmal macht alles, was Guilty gerade gesagt hat. Und schaut auf jeden Fall, dass ihr Guilty wäre und ihn taggt. Nur dann wird es ihm klar, das ist die wichtigste Essenz.
Yes.
Dann habt ihr schon den Podcast abonniert, dann folgt ihr uns schon auf Instagram, dann habt ihr vielleicht sogar gewonnen und die Guilty-Ware bekommen, dann zieht das an und postet das auch. Zeigt es mal ein bisschen her, die Qualität, damit wir alle wissen, soll man mehr davon kaufen oder nicht. Ich werde es auch machen, ich werde es zeigen. Ich hoffe, ich bin nicht splat schon, das müssen wir dann schauen.
Und wenn die Leute ganz leibernd sind, dann lassen sie ein Abo da beim Podcast.
Ja, das wird mich auf mega freuen.
Aber das ist nur für die Leibernden.
Das ist die allerleibernsten, weil dann bekommt ihr diesen Sommer noch den True Kind Podcast. Was das genau ist, werdet ihr nächste Woche erfahren. Da werdet ihr wieder ein bisschen was vom Guilty hören. Wenn euch die Folge gefallen hat, so oder so, teilt sie gerne mit jemandem, der oder die sie auch hören sollte. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen entspannten Start langsam in den Sommer. Ich meine, Start ist eh schon urheiß, es ist eh schon mega heiß. Ich hoffe, ihr könnt es euch gut gehen lassen. Ich hoffe einfach, dass ihr eine wunderschöne Zeit gerade habt und dass euch die Folge gefallen hat. Ansonsten sagen wir zum Abschied leise.
Servus.